Thema, das wir, glaube ich, auch schon seit 2 Sitzungen besprechen. Vielleicht. Danke. Ich hoffe, wir kommen heute zu einer endgültigen Entscheidung, Herr Kleinmanns, bitte.
Ja, zunächst nochmal der Hintergrund, um was es ging. Eine Anfrage wurde eingereicht beim RIC in Bezug auf bestimmte Angaben, die nach 315a Absatz 1 auch in einem Abschluss zu machen ist, der nach IFRS aufzustellen ist. Und die erste Frage, die Sie in der vergangenen Sitzung diskutiert hatten, war die, welches Gremium des DRSC für diese Frage überhaupt zuständig ist. Denn das könnte auch sein, dass diese Frage vom DSR zu adressieren ist. Diese Diskussion ist mit dem DSR geführt worden und auf der Seite 2 der Unterlage 5.1 habe ich Ihnen aufgezeigt, dass der DSR mehrheitlich auch oder der Meinung ist, dass dieses Thema vom RIC zu bearbeiten ist, einzig in Bezug auf die Frage hinsichtlich der Organvergütungen wurde darauf verwiesen, dass der EDRS 25 da schon bestimmte Aussagen macht und man abwarten solle, bis da die Kommentierungsfrist abgelaufen ist, und das wird am 18. Oktober der Fall sein. Zu dieser Zwischeninformation, Aussage des DSR, es sollte vom RIC bearbeitet werden, gibt es da erstmal von Ihrer Seite irgendwelche Anmerkungen oder Fragen? Wenn das nicht der Fall ist, dann würde ich auf die einzelnen Themenkomplexe nochmal eingehen. Also das waren ja 4 Unterfragen, die gestellt wurden. Bei der ersten richtete sich die Frage darauf, ob in einem IFRS-Abschluss auch Vorjahresangaben zu machen sind zu den Anhangangaben, die aus dem Handelsrecht zu übernehmen sind. Und da hatte sich eine relativ eindeutige, vorläufige Einschätzung von Ihrer Seite ergeben, dass wenn nicht darauf hingewiesen wird, ganz spezifisch, dass es HGB-Informationen sind, dass die dann unter die Regelung des IAS 138 fallen und Vorjahresinformationen zum Vergleich zur Verfügung zu stellen sind. Da hatten Sie mich auch nicht um weitergehende Analysen oder Untersuchungen gebeten. Da würde ich auch noch mal an dieser Stelle fragen, das ist auch weiterhin Ihr Erkenntnisstand und die Position, die Sie vertreten.
Darf ich nur mal zur Sicherheit nochmal fragen, was ist, wenn ich es aber als speziell Statutory No Disclosures gebe, wie ist dann die Meinung des RIC? Dann langt es, wenn man ein Jahr gibt, oder?
Meiner Meinung nach gelten dann die HGB-Regeln, ein Jahr reicht.
Vielleicht kann man es auch wirklich so rumformulieren, Klammerns, das war gerade mein Gedanke, als Sie das dargestellt haben, dass man von der Seite kommen sagt, in dem Moment, wo es gesondert gekennzeichnet ist, gilt eigentlich das HGB-Umfeld und dort sind eben keine Vorjahresangaben, Vorjahreszahlen erforderlich. Wenn dem nicht so ist, wenn nicht klar erkenntlich ist, dann ist es Teil der IAS-Notes und dann brauche ich auch Vorjahreszahlen.
Auch, dass das die HGB-Werte sein müssen? Also ich würde dann tatsächlich IAS-Werte angeben, aber sagen, das ist eine statutory Verpflichtung, sind aber IFRS-Werte und deswegen nur ein Jahr. Ist das so gemeint?
Kann zumindest IFRS-Werte angeben, aber erst einmal zur ersten Frage. Also ich stimme dem auch zu, wenn wir angeben, kenntlich machen, dass er HGB-Bestandteil, dann keine Vorjahreszahlen. Und dann die zweite Frage ist, welche Werte ich da drin angebe. Und da kann es IFRS sein, aber oft wird es aus Praktikabilitätsüberlegungen werden sie eben dann bei Nukons bei sonstigen Beteiligungen Local Gap sein. Und wenn es entsprechend gekennzeichnet ist, ist es meines Erachtens auch zulässig.
Dann würde ich zur nächsten...
Darf ich einen kurzen, ohne dass ich jetzt... das heißt, wenn man sagt, also man würde klar kennzeichnen und sagen, dies ist nicht Teil der IFRS-Notes. Zusätzliche, die dann aber auch durch den Bestätigungsvermerk abgedeckt werden.
Ja. Okay. Das ist ein ähnlicher Mechanismus wie beim Lagebericht. Ne? Hat eigentlich nichts mit IFRS zu tun, aber Teil des Prüfungsumfangs.
Ja, wobei ich natürlich auf den Lagebericht gesondert hinweise, müsste ich dann Bestätigungsvermerk auch schreiben, sowie die gesondert nach HGB. Ja,
wenn ich aus dem Bestätigungsvermerk zitieren darf, da steht nämlich genau drin, nach IFRS, wie sie in der EU anzuwenden sind, und den ergänzend nach 315 Absatz 1 HGB anzuwenden, handelsrechtlichen Vorschriften. Das ist der Standardtext des Bestätigungsvermerks.
Liegt in der Verantwortung? So, und jetzt,
wie wird das und dann
bestätigt? Auch wieder unter?
Ich meine, das muss genau. Und, also Bestätigungs ist dann wieder gleich und den ergänzend nach HGB. Das ist der Standardbestätigungsvermerk.
Dann scheint in Bezug auf diese erste Frage eine ziemlich eindeutige Meinung vorzuherrschen. Und ich würde dann mich der zweiten Frage zuwenden. Die bezog sich auf Angaben zum Anteilsbesitz. Und zwar gab es da zwei Unterfragen. Die erste war die, ob der Anteilsbesitz oder die Angaben zum Anteilsbesitz auf Basis eines IFRS-Konzernabschlusses vorzunehmen sind oder ob da die HGB-Regelungen gegebenenfalls einschlägig sind. Und die zweite Unterfrage, die bezog sich auf bestimmte Angaben, die für nicht konsolidierte und nicht assoziierte und nicht als Gemeinschaftsunternehmen einbezogene Unternehmen zu machen sind, wo das Eigenkapital und das Jahresergebnis anzugeben sind. Und da konkret ist da die Information nach sogenanntem Local Gap zur Verfügung zu stellen oder nach IFRS. Und zu der ersten Frage, das heißt Anteilsbesitz, da hatten Sie vorläufig die Meinung vertreten, dass dieser Anteilsbesitz auch im Einklang stehen sollte mit den IFRS-Abschlussinformationen. Unterschiedlich wurde in der vergangenen Sitzung diskutiert über diese Angaben, die für die Unternehmen zur Verfügung zu stellen sind, wo das Eigenkapital und das Jahresergebnis darzustellen sind. Und da wurde teilweise die Information vertreten, dass es nach dem jeweiligen Local Gap und auch nach Local Currency zur Verfügung gestellt werden kann. Und andererseits wurde die Ansicht vertreten, dass eine IFRS-Information zu präferieren ist, wobei offensichtlich war, dass möglicherweise diese Informationen nicht immer vorliegen. Da bin ich etwas in die Analyse eingestiegen. Habe zunächst einmal nach dem Sinn und Zweck dieser spezifischen Vorschrift gesucht und habe auch im WP-Handbuch einige Ausführungen dazu gefunden. Es wird im Wesentlichen mit Informationsaspekten begründet, dass eben der Abschlussleser genau sehen soll, welche Unternehmen in den Konzernabschluss einbezogen werden und welche nicht einbezogen werden, wo aber trotzdem nicht ganz unerhebliche Beteiligungen vorliegen. Hinsichtlich der Währung wird in der Kommentarliteratur regelmäßig die Meinung vertreten, dass man dem Bilanzleser schon in der jeweils lokalen Währung die Information zur Verfügung stellen soll. Und damit meine ich jetzt die lokale Währung des den Abschluss aufstellenden Unternehmens, das würde heißen Euro. Es wird aber auch als ausreichend erachtet, wenn man die jeweilige Landeswährung des Beteiligungsunternehmens verwendet und aber hilfsweise dann die Umrechnungskurse zur Verfügung stellt. Etwas diffiziler stellt sich dann die Frage dar in Bezug auf Local Gap, in Bezug auf die Eigenkapitalangabe und das Jahresergebnis. Und da habe ich keine einschlägige Literaturquelle ausfindig machen können, habe Ihnen aber zur Diskussion eine Schlussfolgerung vorgestellt in der Textziffer 22, das ist auf der Seite 6, dass wenn Informationen nach IFRS readily available sozusagen vorliegen, dass man die präferiert dem Bilanzleser anbieten sollte. Das kann aber natürlich nicht immer bewerkstelligt werden, weil das den Konzernabschluss aufstellende Unternehmen nicht immer in der Lage ist, diese Informationen einzufordern. Und wenn das eben nicht einforderbar ist und das Mutterunternehmen das auch nicht für notwendig hält, dann ist sicherlich in diesen Fällen auch zu akzeptieren, dass die Information in Local Gap gegeben wird. Aber das würde ich zu Ihrer Diskussion stellen, wie Sie das einschätzen und ob das eine tragfähige Lösung ist. Gibt es dazu Meinungen?
Also ich persönlich finde es eine tragfähige Lösung, IFRS als präferierte Variante. Also von den Werten her und als Fallback-Solution Local Gap, wenn man an die Zahlen nicht rankommt.
Ja, vielleicht auch die Probleme nochmal abgeschichtet, Abgrenzung des Konsolidierungskreises, so wie in dem IFRS-Abschluss. Ja. Dann auch die etwas, finde ich, sehr schön abgestufte Vorgehensweise, readily Available IFRS. Wenn dann aber nicht, durchaus Local Gap. Und da könnte ich auch eine Brücke zu dem mittleren Problemkreis schließen, dass man sagt, okay, Local Gap, dann vielleicht sogar auch Local Currency mit Umrechnungskurs.
Damit es wieder ein in sich stimmiges Bild für diese Angabe ist, für dieses Unternehmen.
Mhm. Ich will nicht verhehlen, dass ich eine gewisse Präferenz habe für eine HGB-basierte Angabe, weil ich, das hatten wir glaube ich beim letzten Mal auch schon mal diskutiert, diese Angabepflicht eigentlich verortet sehe im Umfeld von Aktiengesetz und HGB. Eigentlich macht sie für einen IFRS-Abschluss, wo ich ja Packages verarbeite, nicht wirklich Sinn. Das führt auch nach meiner Meinung zu einer Vielzahl von Folgefragestellungen, wie beispielsweise, wenn ich für einzelne Beteiligungen Angaben generiere, habe ich ja möglicherweise nicht in allen Fällen einen Pushdown von Werten.
Ich glaube, wir
ja, es kann eventuell also,
zwei, die Frage, zwei,
welche
Angaben,
Sichtweise habe ich da?
Zwei
ja.
Angabepflichten vielleicht auseinanderhalten. Die eine, die im Einzelabschluss der AG ist, also im HGB-Abschluss selbst ist, und die andere, die im Konzernabschluss ist. Beim Konzernabschluss haben Sie ja nur die 20%, also
trotzdem vom Grundsatz her, die Frage ist, interpretiere ich jetzt eine HGB-Angabe so um, dass ich letztendlich eine Contribution zum IFRS-Abschluss darstellen will? Und da hätte ich Vorbehalte. Also für einen Einzelabschluss, solange wir den jedenfalls noch nach HGB aufstellen, brauchen wir aber nicht zu diskutieren.
Vom Grundsatz, wenn ich es at Equity bilanziere, sage ich ja, ich habe einen maßgeblichen Einfluss und sollte dann theoretisch in der Lage sein, auch IFRS-Zahlen zu bekommen, aber die Praxis sieht häufig anders aus.
Ist auch die Frage, ob das der Regelungszweck ist, dass ich die Equity-Bewertungen nach IFRS liste. Nicht Regelungszweck, meine ich.
Also ich würde es weniger an der Frage HGB oder IFRS festmachen, sondern an der Frage HB1 oder HB2. Und das Problem habe ich ja auch in einem HGB-Konzernabschluss, wo ich eine Auslandstochter oder eine HGB-Tochter habe, die anders bilanziert, als der Konzern das tut. Und ich kann mich erinnern, dass wir das letzte Mal darüber diskutiert haben, dass diese Werte auch irgendwie abstimmbar sein müssen zu Handelsregistern oder ähnlichen Dingen. Bin ich nicht ganz der Meinung, aber ich wäre da schon tendenziell so dicht wie möglich am Konzernabschluss. Das heißt, abgestuft gerne HB2-Werte, ob es nun HGB oder IFRS ist, hängt vom Konzernabschluss. Wenn ich das nicht habe, dann eben auch möglicherweise HB1-Werte in Local Currency mit Umrechnungskurs.
Darf ich nochmal kurz eine Frage stellen? Bin jetzt nicht so der so tief im HGB, aber die Angabe, die wir hier machen sollen, 315 Absatz 1, Name, Sitz von Tochtergemeinschafts- und assoziierten Unternehmen sowie bei anderen Beteiligungen mit einer Beteiligungsquote von mindestens 20, das heißt, sie sind weder Gemeinschaft noch assoziiert, ja, noch,
genau.
Wenn ich jetzt mal den Sinn und Zweck, warum will ich bei Dingen, die auch mindestens 20% haben, aber nicht assoziiert sind, da möchte ich jetzt auch EK haben und Ergebnis. Das sind dieselben Angaben letztendlich, die ich habe beim assoziierten Unternehmen. Da habe ich auch anteiliges EK und ja, kann ich ja. Das würde natürlich insbesondere dafür sprechen, dass man, sofern man an die Angaben kommt, die IFRS-Zahlen nimmt. Weil sonst passt es nicht mehr. Wir sagen bei den assoziierten Unternehmen, bitte IFRS. Ja, aber bei den Sinn und Zweck, wenn ich es richtig verstehe, wäre dann bei den anderen, wo du auch über 20 dann ähnliche Informationen wie bei Assoziierten, dann müssten wir eigentlich so, wie wir es jetzt ja auch beschlossen oder vorläufig beschlossen haben, sagen, wenn du an die Zahlen kommst nach IFRS, dann nimm IFRS.
Ja, aber gerade diese abgestufte Betrachtung spricht natürlich sehr dagegen, dass ich an diese Informationen drankomme. Wenn ich noch nicht mal einen maßgeblichen Einfluss habe, wie kann ich da an bestimmte Informationen kommen, wenn das Unternehmen das nicht ohnehin bereitstellt?
Gut, das ist dann eine Frage der Praktikabilität. Aber jetzt nur mal ich habe mir immer die Frage gestellt, was soll das? Warum bei den über 20%, warum soll ich da die hatten wir uns beim letzten Mal auch gestellt. Sinn und Zweck ist also irgendwas mit der Ausschüttung zu tun, Handelsregister, bla bla bla. Ich glaube, der Sinn und Zweck ist der nur, dass für die, wo ich über 20% habe, keinen signifikanten, dass ich ähnliche Informationen habe wie bei den Assoziierten. Und dann macht es Sinn natürlich auch, wenn wir bei denen sagen, bitte IFRS, sofern es möglich ist, auch hier IFRS. Also von daher meine ich, ist es gut begründet, das, was wir jetzt vorschlagen.
Ich muss mal eine Frage stellen, macht es dann einen Unterschied? Also ich bin relativ entspannt bei einigen Sachen, ob es jetzt IFRS oder nicht, sondern eher, wo ich das dann zeige. besteht da Einverständnis drüber, wenn ich Local Gap oder HGB nehme, dann muss es immer in einem getrennten Abschnitt sein. Besteht da Einverständnis drüber? Muss, sage ich, wo immer ich so eine Angabe habe, ihr vom deutschen Gesetzgeber ist und ich verwende nicht IFRS, sondern ich verwende Local Gap oder HGB, dann muss es in einen solchen Abschnitt rein.
Ja? Also das habe ich jetzt ehrlich gesagt anders verstanden. Wir haben die Frage mit Vorjahreszahlen. Da haben wir gesagt, wenn jemand die nicht zeigen will, dann kann das nur so machen, dass es getrennt von den Notes macht. Wenn ich jetzt aber in den IFRS Notes bin, ich zeige also Vorjahreszahlen, was ja anscheinend die überwiegende Mehrheit macht, mit Ausnahme der Anteilsbesitzer, so wie ich es verstanden habe, dann könnte ich auch in den IFRS Notes für die 20%, die nicht assoziiert sind, wenn ich nicht an IFRS-Zahlen komme, auch HGB-Zahlen in die IFRS-Notes nehmen. So.
Ja, Entschuldigung, es geht ja gar nicht anders. Ich meine, wenn ich an einem Unternehmen mit 20% beteiligt bin, ich habe keinen maßgeblichen Einfluss und die bilanziere nach HGB, wie will ich dann IFRS-Zahlen?
Das ist dann aber ein Thema, was ich aus IFRS, fein, wenn ich aus IFRS-Sicht ja so lösen kann, dann ist das ein IFRS-Thema, dann ist das gar nicht mehr ein HGB-Thema. Mir geht es nur darum, wenn ich ein Thema habe, was wirklich rein HGB ist, und das war ja eigentlich die Grundlage der Gesetzgeber für den 315a da, bestimmte Informationen will er in jedem Fall wissen, selbst wenn IFRS sich ändert oder nicht ändert oder whatsoever, er will diese Information haben. Und wenn das nichts mit IFRS zu tun hat, das Thema, gehört es meines Erachtens, das ist für mich fast wichtiger, gehört es meines Erachtens woanders rein. Nämlich in diesen, nenne ich mal, Statutory Chapter jetzt. Ich stimme Ihnen zu, wenn ich dazu das HGB gar nicht brauche und ich löse es aus IFRS, weil es impracticable ist oder was, ja? Okay, aber sonst nicht.
Ja, heißt aber in der Konsequenz, dass ich diese Angaben systematisch aus den IFRS-Notes eigentlich raushalten müsste. Ich müsste wenn immer ich deutlich machen, das ist kein Teil der IFRS-Notes,
wenn sondern ich einen Wert nehme, wenn es um Werte geht, Punkt 1, und wenn diese Werte nicht IFRS sind, weil alles andere hat für mich den Geruch des Misleading.
Wir müssen im ersten Schritt einmal sagen, wir kommen doch nur dadurch, dass wir sagen, es ist eine HGB-Angabe um die Angabe von Vorjahreszahlen rum. Und das ist der erste Step. Und der zweite Step ist, welche Informationen gebe ich dann in der Anteilsliste? Und da meine ich, dass es der Konsolidierungskreis nach IFRS ist. Und ich meine auch, dass präferiert IFRS-Zahlen gegeben werden müssten, wenn sie irgendwie verfügbar sind. Aber nichtsdestotrotz steht doch über allem, dass diese Liste und eine HGB-Angabepflicht ist und dass ich nur mit dem Verweis auf HGB, wie schon gesagt, um die Vorjahreszahlen rumkomme. Und deswegen muss man irgendwo an die Liste oben hinschreiben, das ist eigentlich eine HGB-Liste. Und das könnte aber schon im Zusammenhang mit dem Anhang dann sein, natürlich.
Ja klar, also das steht da irgendwo, da? Aber...
Ja. Okay.
Aber wenn wir in die Situation kommen, an irgendeinen Teil, ohne das IFRS das genehmigt, dass wir Werte drin haben, die zum Beispiel HGB-Werte sind, das geht meines Erachtens nicht.
Ja, Frau Schmarfus, der Hintergrund ist ja, dass offensichtlich einige Unternehmen, ich habe mir das ehrlich gesagt so gezielt noch nie angesehen, diese besondere Bemerkung ist, es sind reine HGB-Angaben nicht machen, dadurch auch in Kauf nehmen, dass sie Vorjahreszahlen angeben. Es aber insgesamt nicht deutlich wird, dass es reine HGB-Angaben sind. Das ist der Punkt.
Aber alle Bedingungen von aller Anforderungen von IFRS erfüllen, dann sind es im Sinne von IFRS und auch IFRS-Werte haben, dann sind es nur zusätzliche Angaben und das kennt IFRS auch. Dann brauche ich auch nichts. Das ist okay dann. Ja? Da brauche ich nicht extra kennzeichnen.
Ja, aber auch da noch einen draufgesetzt, wenn es rein freiwillige Angaben sind, dann kann ich auch Local Gap Eigenkapital mit Local Gap Currency und oder Local Currency und Umrechnungskurs angeben. Spricht auch nichts dagegen. Kann auch die Postleitzahl angeben. Entschuldigung.
Ich glaube jetzt aber, wir haben gesagt, also es gibt zwei Möglichkeiten. Wenn jemand Vorjahreszahlen nicht angeben möchte, dann muss es klar abgegrenzt werden von den IFRS-Notes. Wenn Vorjahresangaben gegeben werden wollen, freiwillig, dann kann das in die IFRS-Notes reinnehmen. Und die Angabe, die wir gerade besprochen haben, wenn es impracticable ist, IFRS-Zahlen zu bekommen, dann hindert einen das trotzdem nicht daran, das Ganze in den IFRS-Notes zu zeigen. Man muss es natürlich darstellen und erläutern. Man muss sagen, hier sind Angaben, die ich mache, die ich und die dann eben, weiß ich nicht, was German Gap, US Gap oder wie auch immer ist. Gut. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir weiter zu.
Aber ganz kurz vielleicht nochmal, ich habe es gerade noch in dem Nebensatz gesagt, der Kleinmanns Index über 22, vielleicht noch die Ergänzung. Als letzte Stufe nicht nur Local Gap, sondern dann vielleicht auch Local Currency mit Umrechnungskurs. Dann passt es zu den anderen Dingen.
Zwingend. Ich kann mir auch mit dem Stichtagskurs umgerechnetes vorstellen. Man muss halt angeben, was man gemacht hat.
Dann würde ich auf die Frage 3 zu sprechen kommen. Da geht es um die Angaben zu der Anzahl der durchschnittlich Beschäftigten. Und spezifisch wurde die Frage gestellt, wie bei Gemeinschaftsunternehmen vorzugehen ist, die nach der Equity-Methode bilanziert werden, ob da auch die Arbeitnehmer in die Anzahl der durchschnittlichen Beschäftigten einzurechnen sind oder nicht. Und da wurde festgestellt, dass es zumindest in der deutschen HGB-Kommentarliteratur eine ganz klare Meinung gibt, dass die Personalaufwendungen jeweils abstimmbar sein sollten zu der Anzahl der Mitarbeiter, die im Rahmen der Vollkonsolidierung in den Abschluss einbezogen werden. Und deshalb wären solche Arbeitnehmer bei solchen Gemeinschaftsunternehmen nicht mit einzubeziehen. Also da gibt es abgeleitet aus den HGB-Regelungen relativ klare Vorgaben, wie damit umgegangen werden sollte.
Ein Problem damit. Sonst stimme ich zu, und zwar die quotale Konsolidierung. Dem Kernsatz stimme ich zu. Aber wenn ich quartal etwas konsolidiere, müsste ich dementsprechend auch quartal die Mitarbeiter einführen, um dem Prinzip zu folgen. Das heißt, was sie drin haben, nur die voll konsolidiert werden, ist etwas zu adjusten.
Ja, dem kann ich auch voll zustimmen, was Herr Pappe sagt. Zu überlegen wäre noch, wenn man wirklich diese Relation bilden möchte, ob man dann nicht Fulltime Equivalence statt Köpfe angibt. Ja, wenn einer nur 50% arbeitet, zählt er dann eben als 0,5 statt als 1. Aber das ist nachher Verfeinerungsgrad.
Ich glaube, da macht jedes Unternehmen seine eigene Fulltime-Equivalent-Berechnung. Das sollen wir nicht machen.
Mit Arbeitszeitkonten und allem drum und dran. Ja, genau. Aber
zu den quartal einbezogenen Unternehmen vielleicht noch die Ergänzung. Das hätte ich vielleicht auch sagen sollen, da gibt es eine besondere Davonangabe, wo man ohnehin ableiten kann, wie umfangreich die Mitarbeiter sind, die im Rahmen von quartal abgezogenen, einbezogenen Abschlüssen enthalten sind. Aber das wird ausdrücklich adressiert.
Da gibt es ja noch geht es.
Dann die vierte Frage, die bezog sich auf die Angaben zu den Organbezügen. Und da ist die Diskussion erst einmal nicht weitergeführt worden, weil auf den IDRS 25 verwiesen wurden, die Angabe zu den Vorstandsbezügen. Und da wäre auch zu entscheiden, ob Sie erst einmal, wie es der DSR empfohlen hat, abwarten wollen, wie die Kommentierungsfrist zu diesem Entwurf eines Rechnungslegungsstandards ausgeht und ob auf diesen Punkt, der ja in dem Entwurf adressiert ist, ob da irgendwelche Stellungnahmen zu eingehen. Das wären zunächst einmal die Herr Pape, bitte.
Ich will einen strafenden Blick vom Chairman. Ich habe nur mit einem Problem. Ich würde auch sagen, warten wir mal ab, weil da gibt es ein Problem, weil wir sonst bei der Compensation für Key Management vielleicht was anderes haben, als das, was wir bei den Organbezügen haben, was ja nach dem Konzept der definitiven Vermögensmehrung läuft. Ja? Also ich glaube, da gibt es noch so ein paar Fragen. Aber was ich nicht verstanden habe, ist in der Textziffer 26, da kapiere ich nicht ganz, und der Betrag der für diese Verpflichtung nicht gebildeten Rückstellung nach HGB oder IFRS zu ermitteln, das kann doch nicht sein. Nach IFRS, wir reden über den IFRS-Abschluss, muss ich alle Pensionsrückstellungen bilanzieren. Von daher ist doch die Frage, sorry, die habe ich nicht verstanden.
Ich glaube, es bezog sich nur auf die HGB-Welt und da gibt es ja die Möglichkeit, bestimmte Altersversorgungsbezüge nicht zurückstellen zu müssen. immer noch EG 28, EG HGB 28 ist das, glaube ich. Und da rührte die ursprüngliche Frage, die ans RIC herangetragen worden ist, her.
Aber ich dachte, also irgendwie bin ich dann auf dem falschen Dampfer. Wir machen nur, wenn etwas, wie behandle ich die im IFRS-Abschluss, oder? Und nicht, was mache ich mit denen im HGB-Abschluss?
Ja, die ursprüngliche Frage zielte aber darauf ab, darf ich diese Zahl, die ich nach HGB Rechnungslegungsrecht ermittelt habe, auch in einem Anhang nach IFRS verwenden? Und da ist, glaube ich, mittlerweile relativ klar, dass grundsätzlich alle Informationen aus einem IFRS-Abschluss auch verwendet werden sollten. Aber in der Frage wurde diese Möglichkeit eben zur Diskussion gestellt.
Ja, also ich versuche das vielleicht ein bisschen zu erklären, wenn ich das auf die Schnelle richtig verstanden habe. Die HGB-Angabe rührt daher, die Organbezüge entsprechend darzustellen und vor allen Dingen auch deutlich zu machen, wenn von diesem Unterlassungswahlrecht Gebrauch gemacht wurde, das, was wir bei der Zweckgesellschaft diskutiert haben. So, also auch die Frage, was muss die AG, also das Unternehmen, was zu der Leistung verpflichtet ist, denn noch an Aufwand möglicherweise bereitstellen, was noch nicht über die Rückstellung abgebildet wurde. So, und jetzt kann man sich natürlich auch durchaus fragen, als Leser eines IFRS-Konzernabschlusses, in dem zusätzliche HGB-Informationen gegeben werden sollen, ob nicht vielleicht genau dieser Regelungsinhalt Gläubigerschutz, gläubigerschützende Informationen auch gegeben werden müssten. Ich versuche nur die Frage zu erklären. Ja, also ich finde es plausibel, dass man danach fragt, wäre aber auch dabei, dass da auf die IFRS-Welt abgestellt werden muss.
Woher die Frage kommt. Und die Frage, ich finde, entscheidend ist nur eins. Der Gesetzgeber hat das eingeführt, weil er halt im HGB dieses Wahlrecht hat. Und deswegen will er halt diese Differenz bei den Organen, die will er halt eben sehen. Aber genauso sagen wir doch eigentlich, dass, und ich glaube auch der Gesetzgeber wollte das, dass ich jeweils in dem Abschluss, den ich hier veröffentliche, eine solche Information drin ist. Aber das ist doch der Punkt, wenn ich in dem IFRS-Abschluss eine solche nicht bilanzierte Verpflichtung nicht habe, brauche ich sie meines Erachtens auch in einem IFRS-Abschluss nicht abzugeben und damit ist ihm Güte getan.
Also Herr Papermann könnte auch argumentieren, dass natürlich mit dieser Information auch so ein kleines Fragezeichen an das Ausschüttungsverhalten gebunden werden soll. Und die Ausschüttung wird ja nach wie vor auf dem HGB-Einzelabschluss.
Ja, und die Angabe steht ja im Einzelabschluss drin, genau, und der muss ja nicht zusätzlich im Konzern erscheinen. Ja. Ja.
Ich will das nicht zu sehr vertiefen, aber Herr Kesch, dann kommen wir in ein Problem hinein, weil wir jetzt sagen, der Gesetzgeber möchte, ich sag's mal, Deficiencies oder bestimmte Informationen zu einem statuarischen Abschluss auch in einem IFRS-Konzernabschluss dargestellt haben, damit man weiß, dass im statuarischen Jahresabschluss ein Problem besteht. Ich glaube, dann ändert sich aber die Argumentation an anderen Stellen und für mich wäre sie nicht logisch.
Nochmal, ich versuche die Frage zu erklären.
Ja. Nee, ist okay, aber ich glaube, es sollte, die brauchen wir nicht.
Ich habe den Eindruck, wobei es hier eine zweigeteilte Frage ist. Einmal geht es um die Rückstellungen, die tatsächlich gebildet sind und die könnte man natürlich auch nach IFRS beantworten. Und dieser zweite Teil, da gebe ich Ihnen dann vollkommen recht, der läuft eigentlich für die IFRS-Welt ins Leere. Ja. Okay, das wären dann erstmal die rein fachlich-technischen Informationen, die ich bisher zu diesen vier Fragen gesammelt habe. Und würde dann Sie bitten, die Seite 8 mal gemeinsam mit mir anzusehen. Das ist der Versuch, auf einer Seite die Agenda-Kriterien, die wir oder die Sie definiert haben für die Annahme oder Ablehnung eines Themas, zu besprechen. Und ich habe hier jeweils versucht, in einem Wort Ja oder Nein zu antworten, ob das Kriterium erfüllt ist oder nicht. Haben Sie da Meinungen oder gegenteilige Auffassungen zu den Vorschlägen, die ich hier in der Textziffer 29 zum Ausdruck gebracht habe?
Also ich habe eine grundsätzliche, vielleicht verstehe ich auch Ihre Antworten falsch, aber Punkt 3, ausschließlich nationaler Bezug. Hier geht es um 315.1 HGB, da würde ich immer sagen ja. Aber vielleicht haben Sie es auch anders gemeint.
Ich habe es so gesehen, dass diese analoge Vorschrift 315a natürlich auch alle anderen europäischen Nationen betrifft, die den EU-Richtlinien folgen müssen. Und in dem letzten Papier, Sie erinnern sich vielleicht aus der 41. Sitzung, es gab mal so eine gemeinsame Erklärung auf EU-Ebene, die einen solchen Paragraphen, wie wir den im HGB mit 315a haben, in allen anderen Ländern auch eingefordert hat.
Frischen Sie mein Gedächtnis auf. Hatten wir zu dem Punkt Umfragen gestellt bei den anderen nationalen Standardsettern?
Genau, ich hatte in Italien, Frankreich und England ja bei den Kollegen mal nachgefragt.
Dann nochmal, auch nochmal zur Auffrischung, sind die, die geantwortet haben und verständlich geantwortet haben, zu derselben Einschätzung gekommen, zu der wir jetzt auch gekommen sind?
Bezüglich der englischen Antworten kann ich das ganz klar bejahen. Die sagen, es steht ausschließlich der IFRS-Abschluss mit seinen Definitionen und Begriffsverständnissen im Vordergrund. Und bei den Antworten aus Frankreich und Italien würde ich eher dazu optieren zu sagen, das war nicht ganz klar, was da die Antwort aussagen sollte.
Vielleicht eine kurze Frage zum Prozedere. Wir diskutieren jetzt über die Agenda-Kriterien, nachdem wir die Fragen beantwortet haben. Also, da hätte ich den Vorschlag, wo wir doch so wunderschöne Lösungen für die aufgeworfenen Probleme haben, sollten wir die auch entsprechend verarbeiten und jetzt nicht nachträglich drüber nachdenken, ob wir uns überhaupt mit dem Thema beschäftigen wollen und so weiter.
Nein, nein, ich sehe das etwas anders. Man muss ja erstmal die Fragen so weit diskutieren, dass man weiß, worüber man spricht. Und dann kann man vor diesem Hintergrund auch die Kriterien beantworten. Das ist ein Prozedere, das ich mir auch bei IFRS Interpretations Committee abgeguckt habe. Es gibt erstmal die fachliche Analyse und dann werden die Kriterien geprüft. Und insofern, wenn ich darf, nochmal die Frage zu 29. Schätzen Sie das ähnlich ein oder gibt es da von Ihrer Seite gegensätzliche Beurteilungen?
Also ich sage jetzt mal, ich habe keine abweichenden Beurteilungen da, nur ich denke, man wird doch die Fragen 1 bis 4 dann, ich sag mal, ganzheitlich entweder als agendawürdig oder nicht agendawürdig einordnen. Oder soll jetzt tatsächlich nach den einzelnen Fragen differenziert werden?
Das würde ich Ihnen überlassen. Ich habe es hier nur im Detail aufgezeigt, aber das ist natürlich eigentlich ein Paket und man kann das Paket auch sogar noch etwas weiter aufspannen und sagen 315a Absatz 1 mit den Anhangangaben, das ist eigentlich das Thema. Lagebericht lassen wir vielleicht mal außen vor. Darüber kann man natürlich befinden und zu sagen, dazu verlautbart das RIC etwas oder es tut es nicht. Ich wollte nur hier differenziert vorgehen und wirklich auf die einzelnen Teilfragen eine Antwort geben.
Also wir haben ja immer noch, also verlautbar müssen wir auf jeden Fall was, und wenn es eine ablehnende Agenda-Entscheidung ist, in der wir dann sehr wahrscheinlich auch unsere Meinung, die wir hier zumindest mal diskutiert haben, kundtun. Auch dann haben wir ja immer noch die Möglichkeit, dazu fordern wir ja auch auf, Comment Letter zu bekommen, wo jemand sagt, nee, also wir sind anderer Meinung oder sollte es auf die Agenda nehmen. Ich mache mal den Aufschlag, also ich sehe schon die Punkte, wenn wir wirklich sagen, bei den Fragen 2, 3, 4 ist das eigentlich, haben wir keine Diversity in Practice, da wird es so gelebt, wie wir sie entschieden haben. Der einzige Punkt ist jetzt die Frage 1, so wie ich sehe, wo es Unterschiede gibt. Dann tue ich mich auch schwer, wenn wir jetzt nochmal eben uns überlegen, was haben wir für Optionen, Interpretation, nein, Anwendungshinweis, nein, auch ein bisschen dünne. Und dann bleibt es eigentlich nur wieder bei der Berichterstattung, Agenda-Entscheidung. Wir nehmen sie auf der Agenda. Es ist eigentlich klar, wir sehen da und da keine Diversity in Practice in den Fragen, in dem schon. Da sind wir zu der Auffassung gekommen. Also das wäre, ich glaube, das ist auch Ihr Vorschlag. Wir müssen halt natürlich nochmal abwarten, was am Ende möglicherweise beim DRS25 rauskommt, IDRS25. Aber ich sage jetzt mal in so einer ersten Überlegung, das müssten wir dann auch in die Agenda-Entscheidung aber mit aufnehmen. Wir müssen sagen, wir müssen natürlich abwarten, was aus diesen Umfragen herauskommt. Ne?
Also ich würde dem auch zustimmen, vielleicht dann eben den Punkt einfach nochmal adressieren, dass man sagt, wenn das deutlich gekennzeichnet ist, dass es eben nicht Bestandteil vom IFRS-Abschluss ist. Und dann entfallen die Vorjahre.
Ja, also ich finde, die Ergebnisse der Diskussion sollten kommuniziert werden. Ich hätte auch kein Problem damit, keine negative Agenda-Entscheidung davor zu setzen, sondern einfach zu Bericht zu erstatten. Wir haben uns mit dem Thema beschäftigt, mit diesen und jenen Ergebnissen, weil ich sonst ehrlich gesagt ein bisschen Probleme mit der Außenwirkung hätte. Das leitet schon jetzt in die ganze DRSC-Diskussion ein bisschen über. wenn wir sagen, wir gehen nach sehr formalen Agenda-Kriterien vor, die in vielen Fällen Sinn machen, in diesem Fall glaube ich nicht so fürchterlich viel, sondern dass wir da wirklich unsere Ergebnisse kommunizieren.
Wir können immer noch, ich meine, das wäre die einzige Alternative, wenn wir sagen, dann packen wir alles in ein Paket und machen daraus einen Anwendungshinweis. Ich meine, das können wir auch machen. Ansonsten würde ich mich schwer tun. Ich meine, wir haben es auf die Agenda genommen, wir haben gesagt, wir geben uns auch gewisse transparente Regeln. Da würde ich auch sagen, sollten wir uns versuchen, daran zu halten. Deswegen wäre jetzt wirklich, also entweder sagen wir, wir nehmen es auf die Agenda, machen Anwendungshinweis, warten allerdings dann darauf, was aus EDS25 rauskommt, oder wir sagen, aus den genannten Gründen, wir kommunizieren, wie unsere Entscheidung war, nehmen es aber nicht auf die Agenda, stellen es aber zur Diskussion. Es kann ja auch jeder sagen, bitte macht da irgendwas.
Genau, also als Indiz würde ich auch einfach die Diskussion hier am Tisch nehmen, denn wir haben über einige Punkte schon ein bisschen länger diskutiert, sind dann aber zu einem einvernehmlichen Ergebnis gekommen und das wäre für mich Motivation genug, das auch nach außen zu tragen.
Vorschlag, wenn es nach den Kriterien geht, wenn man das aufteilt und nur die entscheidende Frage wegen der Diversity in Practice Nummer 1 als Anwendungshinweis gibt. Und die anderen praktisch im Ergebnisbericht etwas, ich sag mal, flacher.
Ja, also es wäre formal sicherlich sauberer, aber nochmal, es hat ja ohnehin keine so fürchterlich fundamentalen Konsequenzen in Bezug auf Verbindlichkeit. Insofern würde ich das als Paket kommunizieren.
Also, Kleinmann, sollst du mal darauf hinweisen, auf die Kriterien, auch wenn es jetzt erst neu ist.
Ich mache mal ein Soundding. Wir haben eigentlich jetzt zwei Möglichkeiten. Eine ist, wir machen aus der Sache einen Anwendungshinweis. Dann würde ich sagen, sollten wir auch die anderen Fragen mit hineinnehmen, nicht nur die Frage 1, wenn, dann machen wir das auch. Oder wir sagen, kommunizieren die Entscheidung, die wir hier getroffen haben, sagen aber, aus den Gründen sind wir der Meinung, es sollte nicht auf die Agenda genommen werden, warten dann natürlich nochmal ab, ob wie die Reaktionen sind. Mal kurz vom Sounding her, wer würde sagen, es reicht eine Berichterstattung, nicht auf die Agenda genommen? Oder, ja, ich frage jetzt erstmal nach dem, die leichtere Variante, wer meint, das reicht, dass wir das in dem Bericht machen?
Also ich wäre eingangs für die leichtere Variante gewesen, also für Ihre letzte, keine Agenda, aber ich kann mich mir mal fast auch anschließen. Also.
Das war jetzt nicht die Antwort, die ich erhofft hatte.
Ja, gut, dann bin ich weiterhin für keine Agenda.
Also ich bin auch für eine einfache Berichterstattung über das, was wir uns jetzt überlegt haben.
Ich bin dafür, dass wir eine Berichterstattung machen, wo eigentlich die Gesamtheit unserer Überlegungen irgendwo ein bisschen zum Ausdruck kommt. Wenn das für einen Anwendungshinweis nicht zu rechtfertigen ist, weil wir halt die Kriterien zum Teil nicht erfüllt haben, sollten wir es vielleicht in einer einfachen Berichterstattung machen. Denn dann haben wir die Möglichkeit, auf die Fragen 2, 3, 4 vielleicht zumindest tendenziell auch noch einzugehen.
Ja, das sollten wir auf jeden Fall. Also,
wenn ja, dann das, also man es irgendwie ein bisschen gesamtheitlich macht und dann vielleicht etwas niedriger hängen vom Anspruchsniveau her.
Wir können dann ja auch immer noch die Reaktion abwarten. Wenn viele Eingaben kommen, die sagen, wir hätten hier gern was, möglicherweise was anderes oder in der Form was anderes, kann man ja nochmal.
Ja. Also wie gesagt, habe ich kein Problem damit. Mir ist wichtig, dass wir die Ergebnisse kommunizieren. Und ich würde nach wie vor es nicht so schön finden, wenn vor dieser Berichterstattung steht, es ist eine negative Agenda-Entscheidung. Das finde ich aber politisch unglücklich.
Moment, nur noch mal zur Klärung. Wir haben uns gesagt, wir geben uns bestimmte Kriterien und wir müssen natürlich im gewissen Sinne auch der Öffentlichkeit mitteilen, wir wollen es nicht auf die Agenda nehmen. Wie wir es dann formulieren, ist eine andere Frage. Weil wir müssen ja auch gleichzeitig aufrufen, wenn Sie der Meinung sind, wir sollen es doch auf die Agenda nehmen, irgendeinen Punkt, dann melden Sie sich bitte. Also wir müssen ja irgendwo die Gelegenheit auch geben. Und deswegen meine ich, müssen wir schon in irgendeiner Art und Weise mitteilen, wir nehmen es jetzt nicht offiziell auf die Agenda.
Ich glaube, Herr Kirsch meinte ja nur, dass wir das nicht damit einleiten sollten, sondern man kann zum Schluss eher schreiben, und deswegen nehmen wir es nicht auf die Agenda, sollten Sie ein, ne?
Oder. Ich finde, da müssen wir uns mal aufpassen, wie wir jetzt Agenda definieren. Wenn wir darüber berichten, was unsere Meinung ist, im Grunde, dann ist das, glaube ich, für denjenigen, der das gefragt hat, wir haben es diskutiert auf der Agenda. Wir können doch nur sagen, nach den Kriterien qualifiziert es nicht für eine Interpretation. Ich würde noch nicht mal auf Anwendungshinweis. Ich würde einfach sagen, qualifiziert nicht zu einer Interpretation und dann wird über das Ergebnis der Diskussion berichtet.
Fertig. Ich wollte gerade ketzerisch fragen, was wird man denn dann machen, wenn jemand sagt, und jetzt nehmt es auf die Agenda, da könnten wir auch nicht mehr machen, wie wir schon berichtet haben.
Gut, wir sind ja, es kommt ja auf die Argumente, wenn wir sehen wirklich, im Moment gehen wir ja davon aus und sagen, in den meisten Fällen gibt es keine Diversity Impact. Das ist in den meisten Fällen ja ein Punkt, wo wir sagen, eigentlich, was soll man da verlautbaren? Wenn draußen keine Probleme sind, dann können wir uns das Papier sparen. Frage 1 ist vielleicht noch ein gewisses Problem, wobei wir dann natürlich auch das Agenda-Kriterium haben, es ist eigentlich nicht ausschließlich national, was ja auch relativ kritisch ist. Also eigentlich müssten wir schon sagen, wir haben uns das angesehen, sind zu denen und den Entscheidungen gekommen, sind aber der Meinung, in den meisten Fällen, so ist es uns zumindest zugetragen worden, gibt es da keine Diversity, es wird schon so gehandhabt. Und deswegen, wie wir es dann formulieren, würden wir es eben halt nicht weiter fortführen. Aber wir müssen natürlich schon draußen auch ganz klar dann sagen, weil wir wollen ja Input von draußen bekommen, wenn sie anderer Meinung sind, dann bitte mit Angabe von Gründen und nehmen wir das dann gerne noch und dann überlegen wir. Vielleicht kommen ja mehrere, die sagen, wir sehen das ganz anders, wir bilanzieren auch ganz anders, dann haben wir auf einmal ein Problem. Ja. Okay.
Kommt jetzt in den Ergebnisbericht, korrekt?
Korrekt, mit einem Aufruf, dass wir
was sagen, ja auch bedeutet, dass das sowieso nicht die Qualität hat wie eine Interpretation. Wir haben das diskutiert und das sind die Diskussionsergebnisse. Theoretisch, wenn jetzt einer sagt, das ist alles Unsinn, was ihr macht, und wir würden jetzt sagen, das ist doch so wichtig, und wir würden sagen, ja, dann müssen wir es halt eben gegebenenfalls bis zu einer Interpretation machen. Aber ich muss sagen, Interpretation will ich nicht machen, weil es wirklich kein rein deutsches Thema ist, ganz klar.
Ja, also ich glaube, man kann das wunderbar miteinander verbinden, dass man die Ergebnisse der Diskussion berichtet, am Ende noch einen Satz reinnimmt, wenn die interessierte Öffentlichkeit hier noch weiteren Diskussionsbedarf oder abweichende Meinung sieht, wären wir dafür Hinweise sehr dankbar und fertig. Aber ich würde es nicht mit irgendeinem formalisierten Prozess begründen, warum wir mehr oder weniger gemacht haben.
Also, sorry, jetzt nochmal, da muss ich ein bisschen drauf achten, dass wir jetzt schon den Prozess einhalten, weil da haben wir uns mal darauf geeinigt. Und wir können jetzt nicht, Moment, ich will ja jetzt nicht einfach, dass man da, ich verstehe ja schon, dass man hier sagt, wir sollen hier nicht als die Formalisten auftreten. Aber wir müssen natürlich auch der Öffentlichkeit auch schon die Gründe mitteilen, warum wir sagen, wir haben hier keinen Anwendungshinweis oder keine Interpretation. Und die Gründe sind halt die Agenda-Kriterien, dass wir sagen, in den und den Fällen ist es unserer Ansicht nach, gibt es keine Diversity. Außerdem ist es auch kein rein nationaler Bezug. Wir haben uns das angesehen, hier sind die Ergebnisse. Und dann eben halt dazu auffordern, dazu Kommentare zu liefern. Also ich meine, da sollten wir, müssen wir uns schon dran halten. Und ich halte es jetzt auch nicht für so schlimm, dass jetzt man draußen den Eindruck erweckt, wir würden hier Formalisten sein. Ich glaube, dass draußen schon auch gewürdigt wird, dass wir auch nicht jedes Thema aufgreifen. Und die Gründe sind ja auch einleuchtend. Wenn draußen tatsächlich jeder so bilanziert, was sollen wir da noch interpretieren?
Wenn ich das noch gerade sagen kann, Herr Kleinmann, solche Fehler haben wir schon öfters gehabt und wir müssen eher so ein kleines Caveat, also Guido, ich stimme dir absolut zu, so muss das geschehen, ein gewisses Caveat, was diese Diskussionsergebnisse sind. Ja, es sind keine Interpretation. Was jetzt, ich gucke Frau Neumann an, ja, derjenige kann das mit in seine Verteidigungslinie gegebenenfalls mit einbeziehen, aber er kann nicht sagen, das ist eine endgültige.
Naja, also ich ruder in einem Punkt ein klein wenig zurück. Es ist ja eine konkrete Anfrage gewesen. Also es ist kein Thema, was wir in unserem Kreis aufgeworfen haben, sondern es war eine konkrete Anfrage. Insofern dann kommt.
Gut, dann.
Können wir das auch, wenn es ein bisschen Aufwand macht, ist das, was wir im Ergebnisbericht haben, auf Englisch, oder machen wir das sowieso auf Englisch, damit wir das an unsere National Standard Setter Interpretation Committee mal verschicken können, um diesen Kontakt da etwas aufrechtzuerhalten.
Ich muss zugeben, die letzten Ergebnisberichte sind nicht mehr ins Englische übersetzt worden oder auch nicht veröffentlicht worden, aber wir können das gerne für diesen Ergebnisbericht wieder aufleben lassen.
Ja. Ich weiß nicht, wie Sie sehen, aber zur Unterstützung zu unserer Aktivitäten mit den anderen auch, wenn ich das einmal grundsätzlich sagen, wir haben es mitgeteilt, es ist keine Interpretation, wir haben
Diskussion. Ja.
Und auch nur für den Teil, also nicht der Gesamtergebnisbericht. Gut, damit haben wir dann Punkt was waren das, 5 der Agenda bearbeitet wird.